Ja, wie Jörg schon gesagt hat, geht es nochmal um die Offenbarung. Ich finde nämlich immer so die Jahreslosung, das ist ja so ein Vers, der einen so das Jahr über begleiten soll, und dann macht es für mich wenig Sinn, wenn man nur im Neujahr am 1. drüber predigt und es dann wieder vergisst. Und dieses Mal, finde ich, passt es ja auch sehr gut, oder finde ich sehr interessant, die Jahreslosung aus der Offenbarung. Jetzt ist ja die Offenbarung eher so ein Buch in der Bibel. Da gibt's manche, die gehen da voll drin auf und sagen, wow, spannend, was da alles erzählt wird. Aber ich glaube, die meisten sagen, oh, Offenbarung, wow, kann ich schlecht was mit anfangen. Da sind so viele schwierige Dinge drin, so brutale Sachen, und da steht so vieles, was ich nicht verstehe und so schwierig ist. Von daher machen viele einen Bogen drum. Aber ich habe gedacht, nee, dann lass uns doch noch mal ein paar, das werde ich so für mich machen, wenn ich die nächsten Predigten, ein paar Texte aus der Offenbarung nochmal nehmen. Weil in der Offenbarung geht es ja nicht nur um, oder wird nicht nur beschrieben, was es an schlimmen Dingen alles noch geben wird, sondern das sind auch immer in dem ganzen schwierigen Texte und Abschnitte eingestreut, wenn man so will, die vom Himmel sprechen. Ich muss sogar so denken, es gibt so Texte, da wird von der Erde berichtet, Erdentexte und Himmeltexte. Und es ist interessant, dass eigentlich immer so nach zwei, drei Kapiteln, wo manches beschrieben wird, was richtig schwierig ist, wieder so ein Blick in den Himmel geworfen wird. Der Johannes, was sehen darf, Kapitel 4, wir wissen 1 bis 3, so die Sendschreiben, schreiben, Kapitel 4, da wird was beschrieben, was vor dem Thron ist. Dann kommen ein paar Gerichte, dann Kapitel 7, eine große Schar vor dem Thron, dann wieder ein paar Posaunengerichte und so weiter. Dann aber Gottes Heil kommt, wird beschrieben. Kapitel 14, das Lamm, und Kapitel 15, das Lied der Überwinder. Und dann nochmal Kapitel 19, Untergang Babylons. Babylon, Zeichen für das Wiedergöttliche in dieser Welt. Dann Kapitel 21, das neue Jerusalem, und Kapitel 22, der Herr kommt. Also, die Offenbarung ist gar nicht so brutal, wie man vielleicht manchmal denkt. Und deswegen, weil der Gott alles neu macht und das Thema in der Offenbarung ist, bei all dem, was schwierig ist auch, das Thema ist, Gott macht alles neu. Und heute mal ein Abschnitt, gerade Kapitel 7, die große Schar vor dem Thron. Ich lese jetzt den Text mal vor, ohne dass wir ihn vorne auf der Folie sehen, aber zunächst mal, dass man sich ganz auf den Text konzentrieren kann, und wer möchte, kann gerne auch die Augen zumachen und versuchen, sich das mal vorzustellen, wie das vielleicht aussieht oder wie das vielleicht sein wird. Also Offenbarung 7, 9 bis 12, zunächst mal nur hören. Der Johannes schreibt: Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebührt unserem Gott für immer und ewig. Amen. Soweit mal dieser Text, diese Beschreibung von dem, was Gott alles neu macht oder wie das dann sein wird. Und dieser Text hat ja viele schöne Bilder drin, auch manches drin, was vielleicht unverständlich ist. So, wer sind die vier Gestalten? Wer sind die 24 Ältesten? Wie sieht es aus? Wie sieht der Thron aus? Wir könnten da viele Fragen stellen, aber wir wollen uns da heute nicht drin verlieren, sondern einfach mal gucken, was hat das denn vielleicht auch für uns Schönes und Gutes in diesem Text? Weil ich glaube und davon überzeugt bin, das, was da beschrieben wird, das ist für uns Zukunft, aber weil Gott in der Ewigkeit wohnt und Ewigkeit ja immer ist, kein Anfang, kein Ende hat, das, was da beschrieben wird, ist auch jetzt schon Realität im Himmel. Nur für uns, die wir auf dieser Erde leben, wo die Zeit abläuft, kommt es irgendwann. Und für manche von uns, die schon gestorben sind, ist es jetzt schon Realität und Wirklichkeit. Von daher, das hat auch was mit uns zu tun. Ich habe mal so drei Punkte rausgegriffen oder möchte über drei Punkte kurz was sagen, die mich so angesprochen haben, wo ich denke, super, schön, dass das da steht und dass das für uns die Zukunft ist. Nämlich, es wird ja beschrieben, eine große, riesige Menschenmenge, eine große Schar. Und was das Besondere ist an denen, genau das wäre der Text gesamt, aber sie hatten weiße Gewänder an. Also alle, die da stehen, haben weiße Gewänder an. Und wir wissen, weiße Gewänder steht für Reinheit, es steht für Gerechtigkeit, für all das, was Gott bei Gott ist, was heilig ist. Jetzt ist ja die spannende Frage, wo kriegen die denn die weißen Gewänder her? Wo haben wir die weißen Gewänder her? Haben wir dies uns selbst erarbeitet? Nee, das ist nicht so, das ist nämlich ein Geschenk. Es ist so damals so gewesen, in der Zeit, als das geschrieben wurde, wenn da ein König ein Fest gemacht hat und sein Volk eingeladen hat, da war nicht die Bedingung, dass jeder sich schöne Kleider kauft, sondern die hatten ja gar nicht die Möglichkeit, sondern der König, der das Fest ausgerichtet hat, hat diese weißen Kleider besorgt und jedem am Eingang gegeben zum Anziehen. Da konnte man sich, gab es Umkleidekabinen wahrscheinlich, weiß nicht, wo man sich umziehen konnte. Man konnte also seine Kleider ausziehen, konnte vielleicht sogar duschen. Und dann hat man dieses weiße Gewand angezogen, das der König oder der Gastgeber einem geschenkt hat. Und das ist das, was da dahinter steckt. Diese weißen Gewänder, die Menschen, diese unzählige Schar da anhaben, sind Geschenk von dem, der das ausrichtet. Also diese Gerechtigkeit, diese Reinheit, das ist nicht selber erarbeitet, sondern es ist von Gott gegeben, von Gott geschenkt. Und wir wissen das, dass Jesus dafür gestorben ist. Jesus ist dafür gestorben und das heißt, an einer anderen Stelle auch in der Offenbarung, dass durch das Blut Jesu, durch das, dass Jesus das gemacht hat, wir reingewaschen werden. Also wir sind vollkommen rein, voller Gerechtigkeit und da gibt es eben die weißen Gewänder und das ist das, warum wir dort sein dürfen. Wir, die Menschen, die das angenommen haben, was Jesus getan und gesagt hat, die kriegen dieses, die dürfen da dabei sein bei dieser riesigen Menschenmenge. Es geht jetzt für mich aber noch einen Schritt weiter. Es ist ja so, wenn wir hier auf der Erde oder jetzt im Leben momentan, gibt es ja doch Dinge, die unser Leben immer wieder noch beeinflussen. Wir erinnern uns an Ungerechtigkeiten, die wir erlebt haben, an Fehler, die wir selber vielleicht gemacht haben, wo andere etwas an uns falsch gemacht haben, wo andere uns verletzt haben. Wir erinnern uns immer wieder, und das kennen wir sicherlich alle, auch an das, wo wir sagen, ach, jetzt habe ich schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Jetzt war ich hier schon wieder Gott untreu. Oder hab mich wieder so verhalten, wie es eigentlich nicht richtig ist. Und wir erinnern uns immer wieder daran. Es fällt uns immer wieder mal ein. Obwohl es ja schon vergeben ist. Auch hier auf der Erde ist es schon vergeben. Das ist schon weg. Und dennoch plagt uns immer wieder mal die Erinnerung an das, was war und an das, was nicht gut war, an das, was falsch war. Ich möchte sagen, dort in der Ewigkeit mit diesen weißen Gewändern, wenn wir mal bei Gott sind, da werden wir uns nicht mal mehr daran erinnern, an das, was alles nicht gut war. Die Erinnerung daran, es wird uns nichts mehr traurig machen über das, was da war, sondern es wird nur noch die Freude im Vordergrund stehen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, dass du dich nicht mehr an das erinnern musst und erinnern wirst und dich das belasten wird, was du Falsches von anderen erlebt hast. Oder was du Falsches auch gemacht hast, wo wir vielleicht uns drüber schämen, dafür schämen. Das wird nicht mehr da sein. Wir werden weißes Gewand haben. Alles ist weg. Und es ist ja so, ne? Wir leben in dieser Welt und viele Menschen wollen diese Erinnerungen ja vergessen, wo sie Schlimmes erlebt haben. Was machen Menschen dann damit, damit sie das vergessen? Manche flüchten in Alkohol und sind dann Wenn sie betrunken sind, dann vergessen sie alles, was so Schlimmes war. Andere Drogen, andere stürzen sich in die Arbeit, um nicht mehr nachdenken zu müssen. Andere vertiefen sich in ihr Handy und in Instagram und was alles und gucken da so lang. Hauptsache, ich habe keine Zeit, um mich an irgendwas zu erinnern, was negativ ist. Das wird dort so sein. Da werden wir uns an das alles nicht mehr erinnern. Wird nicht mehr Thema sein. Und das finde ich, da freue ich mich drauf. Heißt es unter anderem für mich, diese weißen Gewänder, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Ich finde es was Wunderbares, dass das diese Aussicht ist, die wir haben, auf die wir zugehen. Das ist das eine. Etwas Schönes auch jetzt schon, sich das bewusst zu machen und dass die Vergebung jetzt schon gilt. Wir uns eigentlich nicht mehr daran erinnern müssten und wir es auch erleben dürfen, glaube ich, hin und wieder, dass Erinnerungen an Schlechtes, an Böses tatsächlich auch, das wir erlebt haben, tatsächlich auch verblasst und weniger schlimm wird. Das ist das eine. Ein zweites, was ich sehr interessant finde hier, dass da ja beschrieben wird, was alles los ist, wer alles da ist und ganz viele. Und dann heißt es, sie standen vor dem Thron und auf dem Thron, da sitzt Gott, und vor dem Lamm. Wir wissen ja, wir sagen, Gott ist ein dreieiniger Gott, also Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wenn Gott auf dem Thron sitzt, warum muss man hier Jesus, und das Lamm ist natürlich Jesus gemeint, warum muss man das nochmal extra erwähnen, dass das Lamm auch da ist, dass Jesus auch da ist? Reicht es nicht, wenn wir sagen, Gott ist da? Aber es hat für mich zwei spannende Elemente dabei, sich bewusst zu machen, Jesus ist auch da. Und das nochmal darauf hingewiesen zu werden. Zum einen ist das, wie es hier beschrieben wird, auch so der Gerichtssaal, da wo mal Gericht gehalten wird. Da ist auch der Thron da. Und wir stehen vor dem Lebendigen, vor dem heiligen Gott. Es ist alles weg. Und doch könnte das einen ja auch ganz schön erschrecken. Man merkt, oh, da wird alles sichtbar werden, wenn wir einmal bei ihm sind. Aber da ist einer, der für uns einsteht. Da ist Jesus, der sagt, den habe ich gekannt. Deswegen diese weißen Gewänder. Und zum anderen kommt mir das doch sehr anonym vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das so höre, Menschen, die man nicht zählen kann, das sind ja nicht zählbar eben, unglaublich viele Leute. Also da, wer bin da ich? Wer fällt da auf? Da ist noch niemand, das ist ja ganz einsam, so. Also, ich weiß nicht, ob wir uns das finden. Es ist ja schon manchmal so, wenn man auf einer großen Konferenz war oder auf einem Bad Liebenzell vielleicht beim Missionsfest. Das kann passieren, man trifft ein paar Bekannte, aber es kann auch passieren, dass man sich später unterhält und sagt, ach, du warst auch da, ich habe dich gar nicht gesehen. So stelle ich mir das ein bisschen vor. So viele Menschen, das ist ja vielleicht auch ganz einsam und keiner von uns geht irgendwo hin, wo ganz viele sind und man ist ganz alleine. Man kennt niemand. Also eine riesige Menschenmenge, ist das nicht anonym? Aber hier steht jetzt, dass Jesus auch da ist. Und von Jesus wissen wir, und Jesus sagte das, ne, er kennt uns und er kennt uns mit Namen, jeden von uns. Da ist keiner von uns ist dort anonym, sondern wir sind bekannt beim Lamm. Er kennt uns mit Namen. Wir sind nicht nur eine Nummer oder einer von eben dieser riesigen Menschenmenge, sondern wir sind dort bekannt. Und auch der Vater kennt unseren Namen. Und ich finde es faszinierend, dass wir da nicht übersehen sind und obwohl die Menge so groß ist, dass keine riesige Masse ist, wo jeder Einzelne gar nicht auffällt, sondern von dem, der vorne auf dem Thron sitzt, der kennt uns. In Welzheim, wo wir hier waren, im Bezirk, da wurde mir immer wieder mal so eine Geschichte erzählt. Und zwar eine Familie, die hatten viele Kinder, so eine Landwirtsfamilie, viele Kinder. Und dann ist, ich weiß nicht mehr welches, lass es das 9. Kind sein, geboren. Die Mutter war noch zu Hause und im Bett. Das Kind war geboren und der Vater ging aufs Standesamt, um eben Geburtsurkunde und das Kind anzumelden. Und er kommt heim und die Frau fragt ihn, ja, wie heißt denn was hat er jetzt denn für einen Namen? Was hast du ihm für einen Namen gegeben? Und dann sagt er irgendeinen Namen und dann sagt sie, aber da haben wir doch schon einen, der so heißt. Also, ob die wahr ist, die Geschichte, weiß ich nicht, aber die wurde dort immer wieder erzählt. Also da hat ein Vater den Überblick verloren. Bei den vielen, vielleicht waren es auch mehr als 9, ich weiß nicht, neun kommt mir ein bisschen wenig vor, um es zu vergessen, aber wer weiß, wie zerstreut wir Männer manchmal sind. Auf jeden Fall, das fiel mir da ein, dachte ich, das wird im Himmel nicht so sein. Auch nicht so, wie es uns manchmal geht. Ne? Jetzt, ich habe vorhin auch Jürgen, dachte ich halt, nee, Jürg. Dass wir den Namen vergessen oder jemand eben uns da nicht dran erinnern, das ist im Himmel nicht so. Jesus, der Vater, kennt jeden von uns mit seinem Namen. Und ich finde, das hat was von Heimat. Es gibt uns was von Geborgenheit, von Gesehensein. Und es gilt jetzt ja auch schon, dass Gott uns genau kennt und weiß, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was uns umtreibt. Also auch das etwas, da freue ich mich drauf, da dabei zu sein, so viele Leute, aber eben keine unter x Milliarden zu sein oder wie viele das dann sind, aber eben bekannt zu sein, sogar bei dem, der vorne sitzt. Nicht nur untereinander. Wir waren neulich auf einer Konferenz und dann hat mir der Hauptreferent auf die Schulter geklopft beim Vorbeilaufen. Boah, das war was. So ähnlich stelle ich mir das vor. Das ist Heimat, das ist Geborgenheit. Das ist das, was Gott neu macht, was wir einmal erleben werden. Und ein drittes, was wir hier ja auch haben, ist das, dass Gott einfach im Zentrum steht. Gott wird gelobt, Gott wird angebetet von dieser riesigen Menschenmenge und auch von den Engeln. Die Engel, die sagen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und die große Menschenmenge ruft ja, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Gott wird alle Ehre gegeben, weil Gott so wunderbar und so groß ist und so herrlich ist. Und der ganze Jubel, alles das, was gesungen wird, was das sein wird, ist auf den bezogen, der so Großes getan hat. Da wird manches ja auch aufgezählt. Er ist der Weisheit hat. Ja, das ist weis. Gott ist so weise und hat alles so wunderbar geordnet und fügt und wirkt heute auch alles einfach auf eine wunderbare Art und Weise. Klar kriegt er den Dank. Klar ist er es, der Kraft hat, Dinge zu tun, zu verändern und einfach Gutes zu tun. Er ist der Stärke hat. Er ist der den Menschen liebt. Da gibt es wirklich Grund, Gott anzubeten, Gott zu loben. Da freue ich mich drauf, nur noch auf Gott fokussiert zu sein. Auf das Lamm, auf Jesus, der uns errettet hat, um das zu feiern. Da wird alles das, was auch sonst in dieser Welt an schwierigen Sachen ist und was wir jetzt so durch müssen und erleben müssen, wird da vergessen sein. Da dürfen wir uns jetzt auch schon drauf freuen. Ich bin eher so ein Mensch bisher gewesen, der so mit Lobpreiszeit und so viel Singen eher weniger anfangen konnte. Dachte, ja, jetzt haben wir doch schon 2 Lieder gesungen, jetzt lass uns zur Predigt kommen. Na, manche nicken, manche... Ja. Aber in die letzten 1, 2, 3 Jahre habe ich für mich neu wieder Lobpreis auch entdeckt. Lobpreiszeiten, wo man auch mal 4, 5 Lieder singt. Auch ja, mit deshalb, weil das was Schönes ist, Gott zu loben, auch jetzt schon. Weil es gut ist, sich darauf zu fokussieren, was Gott alles Gutes kann und was er macht. Und da darf gern auch ein bisschen Gefühl dabei sein, weil gefühllos wird es dort auch nicht sein. Sondern da wird auch Jubel und Freude dabei sein. Also etwas, worauf wir uns freuen dürfen, wunderbar, dass Gott und dass wir in der Offenbarung diesen Ausblick haben. Und jetzt schauen wir uns auch ein Video an, wo ein Orchester ein Lied spielt, das wir kennen, Mutig komme ich vor den Thron. Und das einfach nicht zum Mitsingen, sondern einfach zum Genießen. Das zeigt vielleicht ein bisschen was, gibt uns ein bisschen einen Einblick, wie das sein könnte dort in der Ewigkeit, wie das klingen könnte. wenn da dieses Fest ist vor dem Thron. Aber es wird dort natürlich noch viel besser sein, ganz klar. Aber lasst einfach mal zuhören, noch ein bisschen drüber nachdenken, was wir bisher gehört haben und uns dran freuen, an dem. Jetzt gucken wir, ob das...
Yeah.
finde, so ein kleiner Vorgeschmack oder winziger Vorgeschmack für das, wie es dann mal vielleicht tatsächlich auch sein wird. War jetzt, wenn man dann bei so einem Konzert dabei gewesen wäre, ist es auch nochmal viel gewaltiger, wie man es jetzt hier aus der Box hört. Ne? Aber ja, das ist das, worauf wir uns freuen dürfen. Aber wir haben, ich brauche noch ein paar Minuten, genau, wir haben jetzt nur davon gesprochen, was das mit uns macht. Ich bin überzeugt davon, Gott freut sich über das, wenn wir mal, wenn das dann ist, genauso darüber wie wir, noch viel mehr wie wir, weil er die Sehnsucht hat nach Gemeinschaft. Deshalb hat Gott ja diese Erde überhaupt gemacht. Als Ziel, sehen wir im Schöpfungsbericht, war, den Menschen zu schaffen. Lass uns ein Gegenüber, lass uns ein Ebenbild machen, sagt Gott. Und dann schafft Gott diese Welt so wunderbar, wie sie ist, mit all dem, was wir so kennen, um dann den Menschen reinzusetzen, um den Menschen sie anzubieten, sagen, hier, das ist das, was ich dir biete. Ich will Gemeinschaft mit dir. Und dann geht diese Gemeinschaft mit Gott ja kaputt und Gott schmerzt diese räumliche und zeitliche Trennung von uns Menschen noch viel mehr, als uns schmerzt, als uns was fehlt. Gott sehnt sich nach dieser Gemeinschaft und Gottes Sehnsucht ist, glaube ich, unvorstellbar für uns. Wie sehr er sich danach sehnt, dass er die uns alle mit Namen kennt und die Menschen, die er mit Namen kennt, dass sie da dabei sind. Eine riesige Freude wird es sein, wo auch Gott sich drüber freut und wo Gott eine Sehnsucht danach hat, ein Herzensanliegen hat. Und das, finde ich, müssen wir uns bei dem Ganzen auch bewusst machen. Die Frage ist ja schon, bist du dabei bei dieser riesigen Menschenmenge? Bist du da mal dabei, wenn das für uns dann Realität wird, für dich Realität wird? Ich hoffe, dass ihr alle sagen könnt, ja, bin ich dabei. Super. Das ist was, worauf wir uns freuen dürfen. Vielleicht gibt es aber welche, die sagen, kann man das so genau wissen? Bin mir da jetzt echt unsicher. Aber das Coole ist ja, was wir vorhin gehört haben, es ist ja nicht, weil wir irgendwie das uns verdient hätten, sondern weil wir dieses weiße Gewand geschenkt bekommen. Weil Jesus das für uns gemacht hat. Und wer daran glaubt, wer das für sich annimmt und sagt, das glaube ich und das ist meine einzige Hoffnung, die ich habe, der ist mit dabei. Also falls du an dem Punkt noch unsicher bist, aber du glaubst, dass Jesus dein Erretter ist, dann bist du damit dabei. Dann würde ich da auch nichts mehr wegreißen. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der vielleicht auch sagt, nee, also eigentlich weiß ich, ich bin da nicht dabei. Dann lass es nochmal überlegen und red nochmal und frag dich, will ich vielleicht da dabei sein, mit Gott unterwegs sein? Um das zu erleben, was da so wunderbar beschrieben wird. Und das ist ja so, das ist eine riesige Menschenmenge, die das können wir nicht zählen. Und doch wird da nicht jeder Mensch dabei sein, weil die Bibel ja klar ist, dabei sein wird in der Ewigkeit der, der das haben will, der mit Gott lebt, der Gott ernst nimmt. Und es ist ja jetzt verrückt, wenn man es überlegt. Es gibt so Zahlen, die sagen, 1,6% der Menschen in Deutschland sind Christen, die das auch leben und denen das auch wirklich wichtig ist. Die sagen, ich lebe meinen Glauben bewusst. Ich gehe nicht nur zu Veranstaltungen und bin halt mit dabei, aber sonst schert's mich nicht. Das sind 1,6% Menschen, die das so statistisch gesehen, die da dabei sein werden, wenn wir so wollen, von jetzt hier in Ulm zum Beispiel. Hier in Ulm, ca. 130.000 Einwohner, 1,6% sind wie viel? Mathe? 2080. Es sind bei 1,6%. Okay. Klar, Statistik, Churchill hat ja das gesagt, glaube nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Okay, also sagen wir mal, 1,6% ist vielleicht wenig. Es geht mir auch nicht genau um die Zahlen. Also von daher, lass es uns aufrunden, sagen 3% der Menschen hier in Ulm, 3.900 sind die, die glauben, wenn es mehr sind, ist es ja auch recht. Das soll gar nicht die Frage sein. Aber um das mal zu verdeutlichen, ne, wir sind jetzt hier, weiß nicht, 60 Leute vielleicht. Von 60 sind 2%, wie viel? Mathe? 1, irgendwas. Wie? 1,2? Super, danke. 1,2. Um es mal ein bisschen an, um es noch klarer zu machen vielleicht. Sagen wir mal, wir runden mal auf und sagen, zwei von uns sind diese 1,6 oder diese 3%. Von daher, ich würde gerne mal zwei bitten, nach vorne zu kommen. Einfach nur zu mir hier nach vorne kurz. Ihr zwei, vielleicht kommt ihr kurz mal einfach nach vorne. Ihr müsst euch nur, herzlichen Glückwunsch, weil ihr beide seid im Himmel mit dabei. Die alle, wenn wir das prozentual so sehen, ihr alle. Ja, genau, jetzt geht es nicht um, da erzähle ich, aber um uns das mal bewusst zu machen, wenn, und lasst, das sind ja jetzt zwei von uns hier, sind ja sogar 5% ungefähr von 60, 70 Leuten. Aber das ist, wenn man das sich bewusst macht, die Realität. Ihr beide seid im Himmel dabei und die alle nicht. Was macht das mit euch?
Macht denn schon traurig, ja?
Ja. Traurig, genau. Um sich das mal bewusst zu machen, gell? Und das ist ja eigentlich total schade, also verrückt, dass so viele nicht dabei sind. Aber wisst ihr, was eigentlich noch viel verrückter ist? Dass die zwei das eigentlich gar nicht groß kümmert. Doch jetzt schon, natürlich ist, doch es kümmert uns, aber wird es in unserem Alltag sichtbar, dass uns das kümmert, dass so viele eben nicht dabei sind? Wo laden wir zum Gottesdienst einen Hauskreis ein? Wo sprechen wir Menschen auf den Glauben an? Und ich sage das nicht als jener, der da der Held ist und sagt, oh, ich bin da ständig. Aber um das uns mal bewusst zu machen und dann zu sehen, Gottes Herzensanliegen ist, dass alle eigentlich, dass das alle dabei sind, aber die Realität ist, dass so viele eben nicht dabei sind, weil sie es nicht wissen oder weil sie es nicht wollen und weil es sich nicht kümmert. Aber es muss denen doch jemand sagen. Sich das nochmal bewusst zu machen. Vielen Dank. Ihr dürft wieder zurück zu denen, die nicht im Himmel. Nein. Aber das muss sich mal bewusst zu machen. Gottes Herzensanliegen ist es, dass allen Menschen geholfen wird, 1. Timotheus 3,16, glaube ich, dass alle gerettet werden und wie sehr kümmert uns das, wenn wir das so sehen. Ich will immer wieder neu dafür beten, dass Gott mir das ganz neu wieder auch aufs Herz legt, was sein Herzensanliegen ist. Und dass uns das als Gemeinde auch und als Gemeinden auch mehr wieder kümmert und mehr sichtbar wird, dass uns das wichtig ist. Dass es nicht nur reicht, dass die alle schon dabei sind, zusammenkommen und sich daran freuen, dass sie hier einen tollen Gottesdienst erleben und schön Pizza essen und was wir alles so tun, sondern dass uns das wieder ganz neu bewegt, dass so viele nicht dabei sind, auch mich. Das ist das, wofür wir, glaube ich, mehr und mehr wieder beten sollten und uns, ja, dass Gott da was bewegt in uns, an uns. Und das möchte ich jetzt noch tun, ich möchte noch beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, Gott, wir danken dir für das, dass du so gut bist, dass du nur Gutes willst für uns Menschen, dass du diese Welt wunderbar gemacht hast und Gemeinschaft haben willst mit uns und es gäbe nichts Erfüllenderes. Und doch ist die Realität, dass so viel, dass damals Menschen das nicht wollten, Adam und Eva, so dafür stehen und es heute auch so ist, dass so viele Menschen das Gute, das du ihnen gibst, nicht wollen und nicht dein Gegenüber sein wollen, sondern selber Gott sein wollen. Herr Jesus, ich danke dir für das, dass du gekommen bist, um Gottes Liebe zu zeigen, um Menschen den Weg zu bereiten, dort dabei sein zu können. Aber du siehst, wie so viele Menschen das nicht kümmert und du siehst vor allem auch, wie viele Christen das nicht kümmert, dass so viele das nicht kümmert. Dass so viele da das nicht wissen wollen. Ich bitte dich für mich, für uns, dass uns das wieder mehr und mehr auf dem Herzen brennt, dass so viele Menschen dich nicht kennen, da nicht dabei sein werden, sondern getrennt von dir die Ewigkeit leben müssen und nicht das erleben dürfen, was du alles Gutes hast. Danke, dass du uns da gebrauchen willst und ich bitte dich, Herr, gib du uns das Herz wieder neu dafür, gib uns den Mut und zeig du, wo du uns da gebrauchen willst. Jeden Einzelnen persönlich, aber auch uns als Gemeinde hier in Ulm, als Bezirk, Gemeinschaften in unserem Bezirk. Heißt dir, ist es ein Herzensanliegen. Deshalb bist du gekommen in diese Welt und lass es auch unser Anliegen wieder neu und noch mehr werden. Amen.